Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 und 13. Da schreibt der Apostel Paulus: Als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Zwei wesentliche Aspekte sind es, die Martin Luther im Blick auf den 2. Korintherbrief hervorhebt. Erstens, dass Paulus, Zitat, will das Amt und die Predigt des Evangeliums, die er führt, loben und preisen. Und er tut es besonders im Blick auf das falsche Rühmen der Irrlehrer, die sich in der Gemeinde zu Korinth Gehör verschafft hatten. Und zweitens, dass Paulus sich wunderfreundlich zu ihnen tut, zu den Korinthern. Es ist tatsächlich ein Wunder, dass Paulus so freundlich mit ihnen umgeht, wenn er schreibt in Vers 4, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch. Aus diesem Grunde hatte er den sogenannten Tränenbrief verfasst, denn ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe besonders zu euch. Nachdem er in den Versen 5 bis 11 auf den unseligen Vorfall in Korinth und seine Klärung zu sprechen gekommen ist, erzählt er ihnen, wie es ihm persönlich in der Zeit davor ergangen ist. Von Ephesus hatte Paulus sich auf den Weg nach Troas begeben, um dort das Evangelium zu verkündigen. Wahrscheinlich bezieht sich dieser Besuch auf seinen Aufenthalt, der uns in Apostelgeschichte Kapitel 20, 6 folgende geschildert wird. In Troas befand sich somit bereits eine Gemeinde, in der Paulus nun nach außen und innen einen fruchtbaren Dienst tun durfte. In Troas, so schreibt er, war ihm eine offene Tür aufgetan in dem Herrn. Bei allem Leid, das ihm in seinem Dienst als Verkündiger des Evangeliums widerfahren ist, durfte Paulus auch immer wieder die beglückende Erfahrung machen, dass Menschen offen waren für die Botschaft vom Sohn Gottes, vom gekreuzigten und auferstandenen Messias. Bei allem Widerstand kamen doch immer wieder Menschen zum lebendigen Glauben an Christus und wurden ihres ewigen Heils froh und gewiss. Und so schreibt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 9, über seinen Dienst in Ephesus: Denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Menschen wurden befreit von allem Götzendienst und allen okkulten Bindungen und freuten sich über die vergebende Gnade Gottes in Christus Jesus. Und es gibt auch für uns, abgesehen von der Gemeinschaft mit unserem Herrn, nichts Schöneres, als dass in unseren Tagen, in denen die Türen für das Evangelium im Allgemeinen verschlossen sind, sich bei Einzelnen die Herzenstüren für die Gnade Jesu öffnen. Das ist immer wieder etwas ganz Besonderes, nicht nur zum Danken, sondern dass man darüber im Grunde seines Herzens froh und ist und Gott darüber lobt und preist. Es ist eine beseligende Erfahrung, wenn Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Wir können solche Türen nicht öffnen, doch Gott vermag es sehr wohl. Und auch Paulus konnte nicht bewirken, dass Herzenstüren offen wurden fürs Evangelium. Er schreibt, und mir eine Tür aufgetan wurde in dem Herrn. Nicht Paulus hatte die Tür geöffnet, sondern der Herr hatte es getan. Paulus hatte keine Tür aufgebrochen, sondern ihm war sie geöffnet worden. So lesen wir es ja auch in der Apostelgeschichte Kapitel 16 von Lydia, dass ihr der Herr das Herz auftat. Das kann kein Mensch tun. Das konnte auch Paulus nicht tun und wir erst recht nicht. Der Herr muss die Herzen öffnen für sein Evangelium. Wir können es nicht bewirken, wir können keine Tür aufbrechen, wir können kein Herz öffnen für das Evangelium. Werner de Boer schreibt dazu, gerade einem eifrigen Prediger droht die Gefahr, dass er durch seelische Gewalt, durch das Geschick seiner Sprache oder durch Anpassung an seine Hörer die Tür selber zu öffnen versucht. Solche Versuche können nur vorübergehende menschliche Wirkung haben, seelische Wirkung. Es gibt viel seelisches Wesen in der Gemeinde Jesu. Man verwechselt das dann oftmals mit dem Geistlichen, mit dem, was der Heilige Geist wirkt. Aber auch in der Verkündigung kann das sein, dass man sich mehr verlässt auf alles Mögliche und nicht allein auf das Wirken des Wortes Gottes, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und oftmals müssen wir erst unsere Ohnmacht erleiden, bis Gott selbst sein Werk tut. Das ist immer auch ein Leidensweg, den wir nicht nur speziell im Blick auf die Verkündiger, sondern auch im Allgemeinen, was die Gemeinde Jesu und ihr Zeugnis betrifft, ist immer ein Leidensweg, wenn man dann dahin geführt wird, dass man erkennt, wir können es nicht tun. Ja, wir lieben die Ohnmacht, diese völlige Abhängigkeit von der Gnade Gottes und von seinem Wirken, von seinem Tun, das lieben wir nicht von Natur. Aber der Herr drückt uns da hinein und das ist immer sehr unangenehm für unser Fleisch, für unsere Natur. Aber geht es der Natur entgegen, so geht es gerade gut und recht. Dann kann Gott sein Werk tun, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Eines allerdings konnte Paulus tun. Er konnte auf diese Tür zugehen und durch sie hindurchgehen. Das war sicherlich auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Alles, was geschieht in unserem Glaubensleben, ist eine Wirkung des Geistes. Haben wir zunächst einmal in Christus, auch das Hindurchgehen durch eine solche Tür, das darauf zugehen und hindurchgehen, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Doch darin lag auch seine, des Apostels, und auch unsere persönliche Verantwortung. Weil das müssen wir immer wieder nebeneinander sehen. Dass Gott allein sein Werk tut, in jeder Hinsicht, und dass auf der anderen Seite wir auch Verantwortung tragen für die Schritte, die wir in seinem Namen, im Namen Jesu, zu gehen haben. Ein einfaches Beispiel dazu, inzwischen sehr vertraut, uns allen sehr vertraut. Es kann uns das veranschaulichen. Wie oft kann es sein, dass wir in einem öffentlichen Gebäude auf eine Tür zugehen, die sich dann von selbst öffnet? Wir brauchen sie nicht aufzumachen, sie öffnet sich von selbst und dann dürfen wir hindurchgehen. Das ist immer wieder eine wunderbare Sache, ja. Die Technik macht es möglich. Wir wollen vermehrt damit rechnen, dass unser Herr uns mit Menschen in Kontakt bringt, bei denen er die Tür zum Glauben öffnet. So drückt das der Apostel Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 14 aus, wo er Bericht erstattet von seiner Missionsreise. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde, nämlich in Antiochia, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Hier haben wir auch wieder beides zusammen, ja? Wie viel Gott durch sie getan? Gott hat gehandelt, aber er hat sie dabei als Werkzeuge gebraucht. Und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Paulus spricht also von der Tür des Glaubens, dass Menschen zum Glauben an Christus kamen. Gott hat diese Tür des Glaubens geöffnet. Wir dürfen darum beten, dass wir Kontakte bekommen zu Menschen, bei denen das geschieht, dieses Wunder der Gnade Gottes geschieht. Und dass wir Christus bezeugen können, ohne dass wir unter einen gesetzlichen Druck geraten. Ja? Das ist ja auch möglich, dass man meint, man müsste nun jedem das Evangelium bezeugen. Ja? Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir schuldig geworden. Das ist nicht der Weg. Sondern da, wo Gott uns Gelegenheiten schenkt, unter seiner Gnade, da wollen wir sie auch in seinem Namen nutzen und wollen den Herrn Jesus bekennen als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne den niemand zum Vater kommen kann. Indem wir allein das Heil Gottes haben. Und dabei spielt natürlich das Gebet um eine offene Tür eine entscheidende Rolle. Wir lesen das im Kolosserbrief. Da schreibt der Apostel Paulus, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Paulus wusste also, ich bin ganz davon abhängig, dass in meinem Missionsdienst und auch in meinem Lehrdienst in der Gemeinde, dass die Gemeinde für mich betet, dass ich eine offene Tür habe und dass ich auch weiß, wie ich den Menschen das Evangelium bezeugen soll. Das Gebet um eine offene Tür spielt also eine ganz, ganz wichtige, eine entscheidende Rolle. Nicht nur im Blick auf den missionarischen Dienst ist die Bitte um eine offene Tür so wichtig, auch für den Dienst innerhalb der Gemeinde. Das heißt also für den Dienst an den Glaubensgeschwistern. Und auch da werden bestimmte Wahrheiten einfach nicht verstanden. Und in unserer Ohnmacht wenden wir uns an den, der allein die Blockaden wegnehmen kann und die Türen öffnen kann. Wenn bestimmte Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht verstanden werden, und zwar zentrale Wahrheiten der Heiligen Schrift, dann hängt das immer mit gewissen Blockaden zusammen. Dann hängt das damit zusammen, dass irgendwo etwas faul ist, wie man zu sagen pflegt im Staate Dänemark, dass man an irgendetwas, an irgendeinem sündigen Wesen festhält oder kein Licht darüber hat. Und dann ist natürlich im Augenblick die Tür verschlossen für eine tiefere Erkenntnis des vollen Heils, das wir in Christus haben. Da weiß man noch etwas von der Vergebung bestimmter Sünden, die man in der Vergangenheit getan hat, aber man weiß nichts davon, dass in der Glaubensgerechtigkeit auch das Mitgekreuzigtsein enthalten ist und das Mitauferstandensein, dass uns auch das Leben Christi zugerechnet wird. Das ist Inhalt des Glaubens, der Glaubensgerechtigkeit, davon weiß man nichts. Vorgeschattet im Alten Testament, dem Sündopfer und dem Brandopfer. Das Brandopfer, das wichtigste Opfer im Alten Testament. Ohne Sündopfer kein Brandopfer. Wenn ich euch fragen würde, was ist die Bedeutung des Brandopfers? Könntet ihr darauf eine klare Antwort geben? Und wenn nicht, wenn euch diese Dinge nicht klar sind, dass der Herr Jesus nicht nur unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen hat, sondern dass er uns auch sein Leben zugerechnet hat, Brandopfer, dann gibt es irgendwelche Blockaden bei uns Und es ist wichtig, dass wir darum beten, Herr, öffne du eine Tür für diese wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums. Es reicht nicht aus, wohl um selig zu werden, aber nicht zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Es reicht nicht aus, wenn wir nichts wissen davon, dass Christus auch unser Leben ist, das Gott verherrlicht hat. Hat, ich betone das. Von daher wirkt der Heilige Geist das auch in unserem Leben. Ganz praktisch. Das ist also wichtig und nicht nur interessant, sondern von allergrößter Bedeutung, dass wir hier in diesem Abschnitt erfahren, was Paulus in Troas verkündigt hat. Er schreibt ja in Vers 12, als ich aber nach Troas kam zu predigen, das Evangelium Christi, und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Was hat er gepredigt? Zunächst mal grundsätzlich, es war für ihn wichtig zu predigen, um es noch einmal zu sagen. Die Tatsache, dass Gott alles tut, entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Ich meine, ich hätte es mal gelesen im Zusammenhang mit dem bekannten Missionar William Carey, der, wenn ich mich nicht irre, in Indien dann einen wunderbaren Dienst getan hat. Als er den Vorschlag machte, man müsse doch Missionare hinaussenden, dass Menschen das Evangelium hörten, da bekam er von einem alten Bruder, leider von einem alten Bruder, die Antwort, ja hör mal, wen Gott erwählt hat, der kommt auch zum Glauben, da brauchen wir keine Missionare hinzuschicken. Ja? So hat Paulus nicht gedacht, sondern Paulus hat seine Verantwortung gesehen und hat das Evangelium gepredigt, aber eben auch das Evangelium, nicht nur Christus als Vorbild oder bestimmte Imperative, die wir ja auch haben im Neuen Testament als Frucht der Rechtfertigungsgnade, sondern das Evangelium vom Kreuz, das Evangelium von der Auferstehung Jesu. Christus stand im Mittelpunkt, im Zentrum, und zwar der gekreuzigte, auferstandene, erhöhte und wiederkommende Herr. Als ich zu euch kam, schreibt er den Korinthern, wusste ich nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. In ihm, natürlich gehört die Auferstehung Jesu dazu, haben wir alles, was das Herz Gottes erfreut, was ihn verherrlicht. Alles haben wir in ihm. Glauben, hoffen, leben, alles haben wir in Christus. Dieses Evangelium vom Sohn, das Evangelium von Christus, das war es also, was Paulus verkündigte. Das war der Inhalt seiner Verkündigung. Ich lese dazu ergänzend aus dem Galaterbrief, Kapitel 1, diese bekannten Worte, die sind sehr wichtig. Ja? Kapitel 1, Vers 15 und 16, alles ist wichtig, was in der Schrift steht. Ja? Aber es gibt Aussagen, die sind so vom Kern her so wesentlich. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn, ich betone das, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut und so weiter. Der Sohn war ihm geoffenbart. Alles, was er in Christus hatte, war ihm geoffenbart. Und das ist genau das, woran der Vater im Himmel wohlgefallen hat. Er hat uns seinen Sohn geschenkt, indem wir alles haben, was ihm wohlgefällig ist, was dem Vater wohlgefällig ist. Diesen Sohn hat er verkündigt. Das volle Heil in Christus. Dem ist nichts mehr von unserer Seite hinzuzufügen. Nichts, aber auch gar nicht. Alles andere ergibt sich daraus. Das Evangelium Christi ist also das Evangelium von Christus, das Christus zum Inhalt hat. Sowohl hinsichtlich der missionarischen Verkündigung als auch der Verkündigung für die Gläubigen geht es im Zentrum um das Heil, das Gott uns in seinem lieben Sohn in Christus Jesus geschenkt hat. Alles, die Vergebung unserer Sünden, den Tod unseres Ich-Lebens, das neue Leben, das Gott verherrlicht, alles haben wir in Christus, unserem Stellvertreter. Alles ist uns in ihm. durch den Glauben zuteil geworden, eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Paulus verkündigte im Zentrum das Evangelium von Christus nach innen für die Gemeinde und nach außen für die Außenstehenden. Welch eine segensreiche Zeit war das doch in Troas. Als ich aber nach Troas kam zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Und wir sind überrascht, dass Paulus diesen fruchtbaren Dienst für Gott abbrach, einfach zurückließ und weiterzog. Und die Frage ist doch, was hat ihn dazu bewogen? Nun, Paulus hatte den sogenannten Tränenbrief von Titus den korinthischen Geschwistern überbringen lassen und nun wartete er in Troas auf die Rückkehr von Titus, um zu erfahren, wie es um den Zustand der Gemeinde in Korinth bestellt war. Doch vergeblich. Titus erschien nicht, sodass Paulus voller Unruhe von Troas aufbrach, um Titus auf dem Weg nach Mazedonien entgegenzukommen. Offensichtlich konnte er die Ungewissheit über die Lage in der Gemeinde zu Korinth nicht länger ertragen. Er machte sich große Sorgen um die geistliche Verfassung der Korinther. Wie hatten sie auf seinen Brief und den Besuch von Titus reagiert? Er schreibt in Vers 13, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, der ihm doch Bericht erstatten sollte von dem, was er erfahren hatte in Korinth. Weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen, nämlich von den Geschwistern in Troas, und fuhr nach Mazedonien. Man hat sich natürlich viel Gedanken darüber gemacht, wie der Entschluss von Paulus, eine so fruchtbare Arbeit hier in Troas zu verlassen, zu beurteilen sei. Manche sind der Meinung, dass Paulus hier ganz einfach eine menschliche Schwachheit zeigte. Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist. Dass die Briefe des Apostels von Gott inspiriert und frei von Irrtümern sind, also Gottes Wort sind, darin sind alle bibeltreuen Gläubigen sich doch einig. Auch darin, dass Paulus in seiner ganzen Lebensführung und seinem Dienst in jeder Hinsicht vorbildlich war. Auch darin sind wir uns einig. Doch Paulus war nicht perfekt. Das schreibt er im Philipperbrief. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Wohl im Blick auf seine Gerechtigkeit vor Gott war Paulus vollkommen, wie wir auch vollkommen sind in Christus, wenn wir an unsere Glaubensgerechtigkeit denken. Aber im Blick auf Heiligung war auch ein Apostel Paulus, der uns so weit voraus ist auf diesem Gebiet, nicht vollkommen, nicht perfekt. Und so sagen manche, Paulus habe hier in dieser Situation einfach versagt. Andere wiederum sehen in seinem Handeln seine große Liebe zu den Korinthern. Er musste unbedingt wissen, wie es ihnen ging. Aber wenn wir jemanden lieb haben, dann möchten wir nicht aus Neugier heraus, sondern wir möchten gerne von Herzen wissen, wie geht es ihm. Wir kennen das ja von unserem Umgang mit den Kindern. Wenn es den Kindern gut geht, geht es uns auch gut. Wenn es dem Ehepartner gut geht, geht es uns auch gut, ne, uns Männer. Aber wenn wir merken, da stimmt was nicht, dann geht es uns auch nicht gut. Also manche gehen davon aus, Paulus beweist hier in seinem Handeln seine große Liebe zu den Korinthern, von der wir ja auch gehört haben, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich habe, besonders zu euch. Ein guter Gedanke. Paulus musste also unbedingt wissen, wie es ihnen ging. Möglicherweise wird hier aber auch deutlich, dass es ihm in erster Verantwortung vor Gott darum ging, das Flugfeuer fremden Geistes in der Gemeinde zu löschen und sie im Evangelium zu festigen. Mehr noch ging es ihm darum, als Außenstehende zu gewinnen. Hier hat er also die Akzente richtig gesetzt. Er hat viel Mühe gehabt um die Gemeinden. Das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 11. Da spricht er ja von seinen Leidenswegen. Wir nennen das den sogenannten Leidenskatalog. Ja. Was hat der Apostel Paulus, wenn wir uns das mal durchlesen würden zu Hause, 2. Korinther Kapitel 11, was hat der Apostel Paulus alles erlitten in seinem missionarischen Dienst? Ich werde ihm zeigen, so hatte ihm der Herr das schon in die geistliche Wiege hineingelegt, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und da fügt er hinzu, zu all dem, was er hier auflistet in Kapitel 11. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt. Und jetzt kommt es. Und die Sorge für alle Gemeinden. Seine große Besorgnis um den geistlichen Zustand der Gemeinde. Das bewegte ihn. Und so schreibt er den Galatern, die ja abgerückt waren von dem Evangelium, die der Gnade Gottes in Christus noch etwas zufügen wollten, um selig zu werden, denen schreibt er hinfort, mache mir niemand mehr Mühe. Er hatte große Mühe im Blick auf die Gemeinden, ganz besonders was die Korinther anbetrifft. Das war ihm noch wichtiger, als Außenstehende für Christus zu gewinnen. Noch wichtiger. Und genauso hat Gott ja, das wissen wir aus dem Alten Testament, zunächst immer sich bemüht und gemüht um sein alttestamentliches Bundesvolk. Seine Propheten hat Gott nicht ins Ausland geschickt. Denken auch an Jona, der musste dann zu den Assyrern, ja. Aber ansonsten war die Aufgabe der Propheten in Israel zu verkündigen, zur Buße aufzurufen und das Volk zu bewahren vor dem gänzlichen Abfall, was nichts anderes nach sich ziehen würde als das Gericht Gottes, als die Strafe Gottes. Er sandte also seine Propheten nicht in erster Linie zu den Heiden, obwohl er die Heiden immer im Blick hatte. Da gibt es ja Beispiele aus dem Alten Testament, das wissen wir. Da haben sich die Pharisäer sehr dran gestoßen, ne? Als der Herr Jesus ihnen da erzählte von dem Nahemann und von der Witwe zu Zarpat, da wollten sie ihn umbringen. Ne? Das wollten sie nicht hören. Also Gott hat immer schon die Heiden im Blick gehabt, aber er mühte sich ganz besonders um sein Volk Israel. Das war ihm wichtig, dass dieses Volk mit ihm in Ordnung war und dann konnte er dieses Volk auch gebrauchen, für die Heidenvölker, sonst nicht. Und so ging es auch später dem Apostel Johannes in der Verbannung auf Patmos um die geistliche Gesundheit und Stärkung der Gemeinde in der Verbindung mit dem erhöhten Herrn. Nicht wahr? Es ging ihm nicht darum, die Neugier, Gläubige können auch neugierig sein, ja. Es ging ihm nicht darum, die Neugier der Gemeinde Jesu im Blick auf detaillierte Ereignisse in Zukunft zu stillen. Ne? Darum ging es ihm nicht. Ne? Sondern die Gemeinde wieder zurechtzubringen, zu stärken, in Verbindung mit dem erhöhten Herrn. Damit beginnt Johannes ja in seiner Offenbarung. Es ging ihm darum, die abgesunkenen Gläubigen wieder zurechtzubringen. Und besonders in der letzten Zeit, ihr Lieben, in der Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, liegt darauf das Schwergewicht, nämlich wieder in Ordnung zu bringen, was in Unordnung geraten ist, die Gemeinde wieder auf die Gnade Jesu zu reduzieren. Was heißt das Wort reduzieren? kommt aus dem Lateinischen, ne? Zurückführen heißt das. Sie zurückführen auf den Boden des Evangeliums. Und das ist eine Tatsache, dass im Laufe der Kirchengeschichte die Akzente verschoben worden sind von der Glaubensgerechtigkeit, in der wir alles haben, was Gott verherrlicht, hin zur Heiligung, hin zum Dienst. Da liegen auch heute vermehrt die Akzente, Heiligung und Dienst. Man spricht mehr von dem, was wir zu tun haben, und das hat seinen Platz, das wissen wir, aber nach dem Kreuz. Man spricht mehr von dem, wie wir uns zu verhalten haben und was wir zu tun haben im Dienst für Gott. Und dann geht es natürlich auch um Mittel und Methoden, ne? Wie man Außenstehende gewinnt, als um das, was Gott in Christus Jesus bereits vollbracht hat, getan hat, was er getan hat und was er nun wirkt auf dieser Grundlage der Glaubensgerechtigkeit in unserem Leben. Geschieht das nicht, setzt man die Akzente woanders, wird dadurch der fromme alte Mensch immer nur frömmer. Das ist so. Das ist das fromme seelische Wesen in der Gemeinde Jesu. Mehr als wir denken, auf dem Plan. Und so hat Johannes Salz einmal gesagt, ehe der alte Adam sich abschlachten lässt, wird er fromm. Und er ist abgeschlachtet worden am Kreuz auf Golgatha. Das hat mit Kreuzesleiden zunächst einmal gar nichts zu tun, sondern das ist eine Tatsache, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, starb ich mit ihm. Als er der Sünde starb, bin ich in ihm, meinem Stellvertreter der Sünde, gestorben. Als er auferstand, bin ich in ihm, meinem Stellvertreter, auferstanden. Er ist mein Leben. Das wirkt sich aus dann auch in der Heiligung, auch im Dienst. Da gibt es wunderbare Veränderungen durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Aber der Hauptakzent liegt auf der Glaubensgerechtigkeit. Nicht auf dem, was wir zu tun haben, sondern auf dem, was Gott in Christus bereits vollkommen getan hat. Und da liegt es schief in der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Das macht mir große Sorge. Nicht so sehr, und da könnte man natürlich auch vieles, muss man bei sich selbst anfangen, in Frage stellen, in bestimmten Äußerungen oder Handlungsweisen und so. Das ist es nicht, sondern diese eigene Frömmigkeit. Da sitzt nicht der Herr Jesus auf dem Thron in unserem praktischen Glaubensleben, sondern da sitzen wir selbst in unserer eigenen Frömmigkeit auf dem Thron und werden immer frömmer. Je ernster es wird, desto frömmer werden wir. Wohl dem, der damit ordentlich zu Schanden geworden ist und sich zurückführen lässt auf das Entscheidende, nämlich auf die Gnade Gottes in Christus. Nicht nur von Gnade Gottes sprechen, sondern von Gnade Gottes in Christus. Und dann denken wir an Kreuz, Auferstehung. Dann verlieren wir den Hügel Golgatha nicht aus den Augen, damit wir uns nicht verlieren, wie jemand gesagt hat, und verirren in der Landschaft der Heiligen Schrift. Da können wir viel Richtiges sagen und doch verirren wir uns. Tja, das ist seltsam. Das kann uns Sorge bereiten. Besonders also in der letzten Zeit geht es darum, Dinge wieder zurückzubringen, wieder die Akzente richtig zu setzen. Und mit Sicherheit, kommen zum Schluss, können wir davon ausgehen, dass Paulus auch in dieser schwierigen Situation wie gewohnt sein Herz vor Gott ausschüttete, doch er kam einfach nicht zur Ruhe. Die Besorgnis um die Glaubensgeschwister in Korinth erdrückte sein Herz. Und welche Gedanken uns auch immer hinsichtlich der Handlungsweise des Apostels Paulus bewegen. Ganz gewiss können wir eben an dieser Stelle, auch in dieser Situation, keine Leichtfertigkeit in seiner Entscheidung unterstellen. Und auch das ist gewiss, ihr Lieben. Über allem, selbst da, wo wir versagen, ich persönlich denke, Paulus hat ihn nicht versagt. Ich glaube nicht, dass er versagt hat hier. Aber selbst da, wo wir versagen, steht der herrliche Sieg unseres Herrn Jesus Christus, über allem. Von dem Paulus dann in Vers 14 sagt, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Diese Wahrheit soll uns dann, so Gott will, am kommenden Sonntag beschäftigen und in diesem Triumph Christi mit eingebunden zu sein. Darin dürfen wir uns trotz aller Besorgnis um uns selbst und den Zustand der Gemeinde Jesu gewiss sein. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, der Einzige, wirklich der Einzige, der um den Zustand seiner Gemeinde weiß und ihn recht beurteilt, das bist du selbst. Gib uns Licht darüber durch dein Wort und hab herzlichen Dank, dass auch wir eingebunden sind in diesem wunderbaren Triumphzug deiner Gnade. Amen.